August 2024, mitten in Deutschland. Hunderte Rechtsextreme skandieren Nazi-Kiez. Eine Regenbogenflagge soll abgefackelt werden. Das war am Wochenende in Bautzen in Sachsen beim Christopher Street Day. Den hat Jonas mitveranstaltet und für ihn gab es schon im Vorfeld Stress. Einmal hat ihn eine Person auf der Straße abends angesprochen.
Du organisierst doch den CSD. Wir sind auch dabei und sorgen dafür, dass es der letzte sein wird.
Und die Tatsache, dass der CSD nur abgehalten werden konnte, weil 200 PolizistInnen die Teilnehmenden vor den Rechtsextremen geschützt haben.
Das ist ein ganz, ganz furchtbares Zeichen.
Wir fragen uns heute, wie sehr ist die queere Community zum Feindbild der Nazis geworden? Und was muss passieren, damit dieser rechtsextreme Block nicht immer größer wird?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Ganz persönliche Einblicke zu aktuellen Themen und die Hintergründe dazu, das bekommt ihr in diesem Podcast. Wir nehmen uns jeden Tag ein Thema vor und packen das für euch aus. Es war erst der zweite CSD überhaupt, der in Bautzen stattgefunden hat. Bautzen liegt in Sachsen, hat ungefähr 40.000 EinwohnerInnen. Und dass es dort überhaupt einen CSD gibt, das liegt auch an ihm.
Ja, ich bin Jonas, ich bin 24 und bin in Bautzen seit 5 Jahren politisch aktiv. Habe damals die ersten Fridays for Future-Demos hier in Bautzen organisiert. Sitze seit 2019 im Kreistag, seit 2020 auch im Stadtrat.
Und zwar für die Grünen.
Wir haben 21 das queere Netzwerk in Bautzen gegründet, so ein kleiner Safe Space für vor allem junge queere Menschen. Und letztes Jahr den ersten gemeinsamen Bautzener CSD auf die Beine gestellt, bei dem 350 Menschen gekommen sind.
Dieses Mal waren etwa 1.000 Menschen mit dabei und die standen knapp 700 Rechten und Rechtsextremen gegenüber, die zur Gegendemo aufgerufen hatten. Ich habe Jonas gefragt, welche Bilder ihm vom Wochenende am meisten hängen geblieben sind. Also die bunten, glitzernden von den CSD-TeilnehmerInnen oder die vom meist schwarz gekleideten rechtsextremen Block.
Bei mir sind es auf alle Fälle unsere Bilder, die bunten Flaggen, der Spaß, die gute Laune, die wir trotz dieser Kulisse hatten.
Was war denn am Wochenende richtig, richtig cool? Wo ist dein Herz so richtig aufgegangen? In welchen Momenten?
Na, einerseits natürlich, glaube ich, wie sich der Platz gefüllt hat nach und nach. Wir waren ja schon 1,5 Stunden vor Start der Demo irgendwie da und dann standen da nur 1-2 Kamerateams und vielleicht ganz, ganz vereinzelt irgendwie Leute. Und wie sich dann dieser Platz füllt und man völlig überfordert davon ist, wie viele Menschen gekommen sind, waren ja quasi mehr als doppelt so viele als die wir eigentlich erwartet hatten. Das war wahnsinnig cool. Und dann aber auch zu sehen, wie sich die Plätze in Bautzen langsam füllen, wie eine riesengroße Regenbogenflagge vom quasi Bautzener Wahrzeichen, dem Reichenturm, runtergelassen worden ist. Das waren total schöne Bilder.
Das heißt, ihr hattet mit nicht so vielen Menschen gerechnet, ihr habt eher so mit 500 gerechnet?
Genau, das war so das Ziel auch, was wir uns gesetzt haben, ungefähr die Größenordnung, die wir erwartet haben nach dem letzten Jahr. Wir dachten schon, dass mehr Menschen auch kommen würden, auch weil wir letztes Jahr ganz, ganz viel Feedback hatten, dass sich Leute nicht getraut haben und wir ja trotz auch Störungsversuche letztes Jahr zeigen konnten, dass wir eine sichere Demo auf die Beine gestellt bekommen. Und natürlich auch ein bisschen Solidarität, ne, aus dem Umfeld, das haben wir uns schon erhofft. Aber in diesem Ausmaß, ne, mit über 1.000 Menschen, die da auf die Straße gekommen sind, die sich ein Herz gefasst haben, trotz ja dieser Bedrohungslage, muss man ja sagen, die auch im Vorhinein in den sozialen Medien ja sehr, sehr präsent war, das war schon ein ganz, ganz tolles Zeichen.
Also viele bunte, schöne Bilder, Erinnerungen bei dir vom Wochenende. In welchen Momenten hattest du aber auch ein mulmiges Gefühl?
Natürlich dieser Moment, als wir schon 5 Minuten nach Start quasi an der ersten Gegendemonstration vorbeigelaufen sind, die dann quasi ja neben uns stand, als ich da dann die Leute aufgebaut hatten, anfingen irgendwas zu brüllen mit ihren Plakaten, mit ihren Megafonen und so weiter. Das war einerseits natürlich ein Punkt, der mulmig war. Dann gab es auch während der Demonstration mal so 2-3 Momente, die rechte Gegendemo ist ja quasi uns nachgelaufen, wo der Abstand sehr, sehr knapp war und nur wenige Polizistinnen dazwischen, die das hätten aufhalten können. Auch das war natürlich schwierig. Und die Abreise. Und das ist ja häufig der Punkt, wo die Polizei nicht mehr in der Art und Weise schützen kann, wie sie das während der Demo tun kann. Von daher war die Abreise für uns von Anfang an ein kritischer Punkt. Die haben wir aber zum Glück auch irgendwie ganz gut gehandelt bekommen.
Bis auf kleinere Vorfälle ist auch nichts Größeres passiert, sagt Jonas. Die Party am Ende des CSDs, die hatten sie aber schon im Vorfeld abgesagt, weil sie die Sicherheit der Teilnehmenden nicht garantieren konnten. Aber wer war da eigentlich bei den Gegendemonstranten dabei? Das habe ich Caroline Schwarz gefragt.
Ich beschäftige mich beruflich seit Jahren mit Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus und auch Desinformation und arbeite auch als Journalistin und Autorin in diesem Bereich.
Und Caroline ist nicht überrascht, dass so viele Rechtsextreme vor Ort gewesen sind. Vor allem, wenn man sich die Entwicklung der letzten Wochen, Monate, Jahre ansieht.
Wir sprechen einerseits von einer deutlich sichtbareren und auch selbstbewussteren rechtsextremen, neonazistischen Szene in Bautzen zum Beispiel und auch in der Umgebung, aber auch insgesamt in vielen Orten Deutschlands. Und es ist einfach so, dass es in den letzten Monaten und Jahren auch sehr vermehrt Mobilisierung gegen queere Menschen, gegen queere Veranstaltungen gegeben hat und sich das eben auch jetzt nochmal deutlich stärker auf die Straße trägt.
Vielleicht, wenn wir noch einmal kurz einen Schritt zurückgehen. Was für Gruppen hat man dort in Bautzen konkret gesehen?
Also es sind einerseits Gruppen, die vor Ort schon lange aktiv sind. Also man hat die Freien Sachsen gesehen. Es gibt aber auch örtliche Neonazi-Gruppen. Wer sehr stark auch im Vorfeld mobilisiert hat, sind gerade auch Jugendorganisationen von rechtsextremen neonazistischen Kleinstparteien, also vom Dritten Weg und der früheren NPD, also der Heimat. Die haben sehr stark mobilisiert und auch dieses Umfeld Kampfsport, Hooligans im neonazistischen Umfeld hat sehr stark mobilisiert.
Du hast schon die jugendlichen Gruppierungen angesprochen, ne? Ist das ein neues Phänomen, dass schon so junge Menschen dabei sind oder gab es das immer?
Es ist vielleicht in den letzten Jahren wieder vermehrt der Fall gewesen oder vermehrt so geworden. Ich bin in Sachsen-Anhalt aufgewachsen, im Norden von Sachsen-Anhalt. Und ich fühle mich da so ein bisschen zurückversetzt in die frühen 2000er Jahre, muss ich sagen, wo man eben sehr stark mit so einer dominanten, rechtsextremen, neonazistischen Jugendkultur auch zu tun hatte, wo das eben auch so ein gewisser Ausdruck von einem rechtsextremen Lifestyle gewesen ist.
Und da würdest du sagen, das kommt schon auch wieder so zurück?
Also letztendlich die Kinder und Jugendlichen der Baseballschlägerjahre, die damals eben andere Jugendliche und offensichtlich queere Menschen zum Beispiel verfolgt haben, die haben inzwischen jugendlichen Nachwuchs und die sind ähnlich unterwegs. Also man kann da, glaube ich, schon so ein paar Kontinuitäten beobachten und vielleicht auch so ein paar Parallelen ziehen.
Ist das ein gesamtdeutsches Problem oder ist es wirklich vor allem der Osten, sage ich mal, Sachsen und Co., wo das wirklich ein Riesenproblem ist?
Es gibt Kampfsport, Neonazis, will ich es jetzt mal kurz zusammenfassen. Mhm. Also es gibt diese Akteure und diese Gruppen gibt es in allen Bundesländern. Die sind auch in allen Bundesländern sichtbar. Wir haben auch zum Beispiel Dortmund als einen sehr zentralen Ort für die Neonazi-Szene seit Jahren. Auch da ist das nach wie vor sichtbar und anderswo auch. Aber was man vielleicht sagen kann, auch in einem Rückblick auf die 1990er Jahre und die 2000er Jahre, ist, dass wir Brandanschläge auf Asylunterkünfte in vielen Ecken der Bundesrepublik, der jungen Bundesrepublik hatten. Aber es war nicht überall so, dass die Menschen daneben gestanden haben und geklatscht haben. Und das müssen wir uns, glaube ich, bewusst machen und darüber müssen wir reden, wie das vielleicht auch sich fortgeführt hat in Teilen der Gesellschaft.
Warum ist so ein CSD so eine wichtige Zielscheibe für Rechtsextreme? Worum geht's denen?
Also Hass auf queere Menschen ist im rechtsextremen Bereich jetzt auch nicht ein völliges Novum. Wir haben in den 2010er Jahren ja sehr viel Mobilisierung gegen Geflüchtete vor allem gesehen, gegen muslimische Menschen. Das ist auch nicht vorbei, das ist auch weiterhin der Fall, aber wir sehen eben vermehrt anti-queere Mobilisierung, das so ein bisschen mehr angefangen hat mit transfeindlichen Übergriffen, die auch nach wie vor sehr stark sind, aber sich eben vermehrt auch auf die ganze queere Szene ausbreiten, die jetzt eben als Ganzes angegriffen werden.
Warum werden die so angegriffen? Also geht es darum, dass die anders sind? Geht es darum, dass die schwul-lesbisch sind? Also warum gerade genau diese Szene?
Das hat am Ende mehrere Gründe. Also einmal ist es anschlussfähig, auch in Teile der Konservativen und sehr klar erzchristlichen Reihen. Da gibt es Anschlussfähigkeit. Es ist aber auch so, dass queeres Leben auch als Symbol für eben eine liberale Gesellschaft, für einen vermeintlichen Verfall der westlichen Gesellschaften gesehen wird, für auch einen Verfall von traditionellen Geschlechterrollen gesehen wird und deshalb auch angegriffen wird. Und es gibt auch eine Verbindung, die aufgemacht wird, wo behauptet wird, dass eben queer sein in irgendeiner Form mit Pädophilie zu tun habe, was natürlich völliger Quatsch ist, aber diese Verbindung wird eben auch aufgemacht.
Jetzt findet queeres Leben in Bautzen ja nicht nur beim CSD statt. Wie ist das im ganz normalen Alltag? Jonas ist in Bautzen aufgewachsen, ist ja politisch aktiv, lebt dort und er ist selber queer. Kann man in Bautzen queer sein, öffentlich queer leben?
Ja, kann man. Es geht aber natürlich nicht ohne manchmal ein mulmiges Gefühl zu haben, ohne vielleicht sich an einigen Ecken selbst auch einschränken zu müssen. Wir reden natürlich mit ganz, ganz vielen, vor allem jungen queeren Menschen, die einfach sagen, das geht mir wahnsinnig auf die Nerven, ich habe Angst. Diese Präsenz auch von Rechten im Stadtbild, die Erfahrungsberichte, die man von anderen Leuten hört, dass sie Angst haben, dass sie eingeschüchtert werden. Es gab erst vor 4 Wochen einen Angriff auf einen selbstverwalteten Jugendclub Kurti in Bautzen, bei dem 3 Personen verletzt worden sind. Es ist alles eine Kulisse, sage ich mal, die eine freie Entfaltung einfach sehr, sehr schwer möglich macht. Und deswegen, und das muss man auch sagen, schauen ganz, ganz viele, vor allem junge Queers, irgendwie darauf, dass sie ihren Schulabschluss machen oder vielleicht noch ihre Ausbildung und danach irgendwo hinziehen, wo die Kulisse einfach nicht so ist. Ne?
Wenn du sagst, dass es eben, dass man sich einschränkt, wenn man auch eine queere Person ist in Bautzen, was bedeutet das konkret? Heißt das, dass man als, weiß ich nicht, schwul oder lesbisches Paar nicht Händchen halten durch Bautzen läuft oder dass man zu bestimmten Uhrzeiten nicht aus dem Haus geht? Oder was bedeutet das ganz konkret?
Ja, im Prinzip genau das. Ne? Also das Händchenhalten ist ein klassisches Thema, bei dem man immer wieder irgendwas hinterhergerufen bekommt, angespuckt wird. Das kann schon mal passieren. Man überlegt sich grundsätzlich, glaube ich, zu welchen Tagen man vielleicht nicht unbedingt alleine vor die Tür geht und zu welchen Uhrzeiten. Man überlegt sich natürlich auch, was man dabei anhat oder ob man gefärbte Fingernägel hat und entsprechend sich Sprüche anhören muss. Man überlegt sich natürlich auch, und das ist natürlich gerade für junge Menschen ein Thema, ob man irgendwohin feiern geht. Es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Angebote hier im ländlichen Raum. Mhm. Und die es gibt, sind häufig von rechten Jugendlichen irgendwie okkupiert, wo dann entsprechend irgendwas gesungen wird oder gegrölt wird. Das ist natürlich auch keine Atmosphäre, in der man sich irgendwie wohlfühlt. Und es gibt leider aktuell noch nicht so wahnsinnig viele queere Angebote, noch nicht so viele explizite Safe Spaces. Es gibt natürlich Angebote oder Institutionen, gerade der Sozialarbeit, die sich da auch immer wieder drauf schaffen, die dafür auch offen sind. Aber so explizit queere Angebote, eine queere Infrastruktur, wie es die in Großstädten gibt, die fehlt einfach häufig.
Und dass es jetzt einen CSD in Bautzen gibt, das sieht Jonas trotz massivem Polizeischutz erstmal als großen Erfolg an. Wenn er sich den ersten CSD letztes Jahr und jetzt diesen ansieht, welche Entwicklungen sieht er da?
Also erstmal grundsätzlich, dass wir eine größere Menge an Menschen erreichen. Das ist toll. Auch der Fokus, der an diesem Tag auf uns lag, als Stadt, als das auch, was wir geschafft haben. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, immer wieder zu betonen, wie viele Menschen da waren und sich gegenseitig empowert haben, trotz dieser Kulisse. Natürlich sehen wir einerseits die Entwicklung, dass sich in Bautzen seit einem Jahr, also schon seit längerer Zeit, aber seit einem Jahr finde ich extrem, die rechte Szene zunehmend radikalisiert, stärker radikalisiert, dass sich da auch immer mehr ganz, ganz junge Menschen irgendwie anschließen und da unterhaken quasi und wirklich mit einem Gedankengut in Kontakt kommen, das wahnsinnig gefährlich ist.
Ja, es sind wirklich unglaublich junge Menschen, sieht man auf den Videos zum Teil, ne?
Ja, absolut. also 10, 12, 14, die da auch mit auf die Straße gehen, die da Parolen grölen, die da, keine Ahnung, Shirts anhaben von rechtsextremen Labels. Mhm. Das sind vielleicht aktuell, ne, die sind aktuell in ihrem Weltbild vielleicht noch nicht und in ihren Überzeugungen vielleicht noch nicht absolut im rechtsextremen Spektrum angekommen. Aber wenn wir das nicht schaffen, zu denen irgendwie diesen letzten Kontakt, der noch da ist, zu nutzen, um die da wegzuholen, dann sind sie in 3, 4, 5 Jahren großgewachsene, gewaltbereite Rechtsextreme, die so in den Strukturen versunken sind, dass wir sie da nie wieder rausholen. Und das wird ein wahnsinniges Problem.
Was muss also passieren, dass diese Drohkulisse nicht immer größer wird und nicht quasi jeder CSD durch massive Polizeipräsenz irgendwie abgesichert werden muss? Das wollte ich nochmal von Caroline Schwarz wissen, die sich ja ganz viel mit dem Thema beschäftigt.
Also es braucht natürlich Solidarität, die gibt es teilweise sehr klar aus der Zivilgesellschaft, aber die kann natürlich immer größer sein. Es braucht klare Signale aus der Politik. Und auch da fühle nicht nur ich mich an die 1990er und frühen 2000er Jahre erinnert, wenn wir dieses dröhnende Schweigen von Michael Kretschmer jetzt zum Beispiel uns anschauen. Auch da braucht es Signale, und zwar deutliche, klare Signale, die auch Verbindlichkeit ausstrahlen. Und es braucht natürlich Angebote für Jugendliche, ne? Also wir haben in vielen Bereichen im ländlichen Raum, aber auch in Teilen von urbanen Gegenden haben wir Jugendliche, denen Rechtsextreme Angebote machen und die vielleicht nicht unbedingt viele andere Angebote zur Verfügung haben. Und da muss natürlich, wie damals auch, was gemacht werden.
Bei diesen ganzen Entwicklungen, den Anfeindungen, Drohungen, will man da immer weiterkämpfen, sich für queeres, ein sicheres queeres Leben in Bautzen einsetzen? Oder überlegt man auch manchmal, wegzugehen?
Absolut will man dafür weiterkämpfen. Man will auch nicht aufgeben, glaube ich. Es gibt ja auch, und das ist ja zum Glück nicht allein, und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis aus dem letzten Jahr, dass viele Menschen das unterstützen, was man tut. Aber natürlich denkt man darüber nach, ne? Gerade, wir haben es gesehen, die Kommunalwahlen sind entsprechend ausgefallen, so wie wir das erwartet haben, vielleicht auch ein kleines bisschen schlimmer. Die haben gerade in der rechtsextremen Szene einen Rückenwind und ein Selbstverständnis gegeben, mit dem sie auch im Stadtbild unterwegs sind. Das ist enorm besorgniserregend. Und gerade hinsichtlich der Landtagswahl ist das eins der beiden großen Probleme. Und da muss man, glaube ich, schauen, dass man sich nicht verkämpft, dass man seine Energie nicht, sage ich mal, verschwendet in den Raum hinein. Grundsätzlich bin ich aber vor allem angesichts dessen, was im letzten Jahr so zivilgesellschaftlich passiert ist, schon zuversichtlich auch, dass viele Menschen da bleiben und irgendwie weiterkämpfen.
Das war Unboxing News. Abonniert gerne unseren Kanal, damit ihr auch keine Folge verpasst. Das Team heute: Clara Neubert, Alissa Ehigator, Shukri Gustmann, Ingo Rockenberg und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der DLF Audiothek-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Bevor ihr jetzt schon abschaltet, wenn ihr auch manchmal Angst habt, was zu verpassen, ne? Wenn ihr FOMO habt, dann gibt's jetzt Pony und Bart. Das ist ein Podcast, in dem ihr jeden Freitag ein Recap der Woche bekommt. Also, was sind die wichtigsten Themen in den News? Was geht gerade in Social Media viral? Und was gibt's Neues bei Streamingdiensten, im Sport oder überhaupt so auf der Welt? Headlines und Highlights, die Woche on point. Mit Pony und Bart seid ihr immer up to date, könnt mitreden, könnt ihr mal reinhören. Wir haben euch Pony und Bart in den Shownotes verlinkt.